FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals. Und schon haben sich 3/4 unserer Zuhörer verabschiedet.
Das war zu Recht.
Ja, sorry. Was soll ich sagen? Ich freue mich. So wie wahrscheinlich alle, die es mit den Münchnern halten. Der Rest fühlt sich wahrscheinlich irgendwie zwischen gelangweilt, genervt und leicht angeekelt. Ich bin gespannt, wie er sich fühlt. Heute hier im Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball, der Meister der Herzen, Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, irgendwo dazwischen bin ich. Zwischen gelangweilt, genervt und leicht angeekelt. Du weißt ja, wir haben ja vergangene Woche drüber gesprochen. Ich hätte mir schon einen Meisterschaftskampf gewünscht, der bis zum letzten Spieltag reicht.
Ja.
Kriegen wir nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber lass uns mal chronologisch anfangen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich das Spiel zu meinem Bedauern gar nicht live schauen kann. Ich war parallel ja in der Alten Oper in Frankfurt. Übrigens sehr schönes Konzert, muss ich sagen.
Wollte ich gerade fragen, wie war es denn beim
Hans? War richtig gut. Also war ja Hans Zimmer und John Williams Musik, also zwei der großen Filmkomponisten mit Orchester. Und ja, war Hammer. Also die haben halt von Jurassic Park über Star Wars, alles, was man sich so wünscht, gespielt, war sehr schön. Und trotzdem habe ich parallel, ehrlich gesagt, öfter an das Spiel gedacht und mir gedacht, oh. Ich habe aber tatsächlich dann zwischendurch nicht geguckt, sondern habe mich überraschen lassen, habe mir dann die langen Highlights bei The Zone angeguckt und habe dann zumindest noch so ein paar Minuten mitgefiebert und habe mich doch sehr gefreut, als Kimmich dann da kurz vor Schluss noch das 3:2 gemacht hat. Aber hast du es live gesehen? Wahrscheinlich schon, oder?
Ich habe es live gesehen, ja. Und es war auch ein Spiel, das man aus meiner Sicht gut gucken konnte.
Ich habe irgendwo gelesen, einer der besten Klassiker der letzten Jahre.
Ja, weil es gab ja in den vergangenen Jahren schon auch einige Klassiker, die sehr eindeutig in eine Richtung gelaufen sind, also in die rote. Deswegen, es war auf jeden Fall spannender als viele andere Spiele in dieser Art in den vergangenen Monaten und Jahren und konnte man gut gucken. Also am Anfang war es schon so, dass die Dortmunder relativ defensiv vorgegangen sind und die Bayern auch nicht richtig einen Weg da durchgefunden haben. Aber dann mit den Toren wurde das Spiel auch immer offener und ging schön hin und her, ohne dass es jetzt mal die absoluten Mega-Top-Chancen am laufenden Band gab. Mhm. Aber ich fühlte mich gut unterhalten, sagen wir es mal so.
Und unterm Strich, denn das finde ich, kann man ja, wenn man sich nur die Highlights anschaut, manchmal gar nicht so gut sagen. Verdienter Sieg für die Bayern?
Ja, schon, weil sie dann natürlich mit der individuellen Klasse, die sie dann auf dem Platz haben, einfach dem Spiel nochmal eine Wendung geben können. Also was dann auch, wie sie das Tor, das 1-1 rausspielen, als dann Kimmich den Ball so reinlupft in den 16er, Gnabry legt den rüber mit dem Kopf und Kane muss den dann quasi nur noch reinmachen. Das ist schon stark gespielt und auch wie Kimmich dann das 3-2 macht, das ist schon in Ordnung. Also man hat schon gesehen, dass die Bayern vielleicht ein bisschen mehr am Drücker auch waren als die Dortmunder. Ich fand, die Szenen waren ein bisschen klarer der Bayern. Aber du, ich sag mal, die Münchner hätten sich auch nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel jetzt 2-2 ausgeht. Oder wie es ja in solchen Spielen dann auch mal passieren kann, vielleicht dann hinten raus noch irgendwie so einer reinfällt. Also es war jetzt nicht so, dass sie die Dortmunder an die Wand gedrückt hätten und es irgendwie nur eine Frage der Zeit war. So war es nicht, aber unverdient war es auch nicht.
Ich hätte noch mal eine ganz konkrete Nachfrage zu einem Spieler, weil ich da die Tage schon drüber nachgedacht habe und ich habe vorhin gerade noch gelesen, dass Steffen Freund, wir erinnern uns, ehemaliger Dortmunder Spieler, mittlerweile TV-Experte, hat sich geäußert zu Nico Schlotterbeck. Der war ja nun jetzt auch im Gespräch bei den Bayern, weil ja Upamecano sich so viel Zeit gelassen hat. Und ich habe auch immer drüber nachgedacht, hat der denn das Niveau von einem Jonathan Tah und einem Dayot Upamecano? Und ich habe jetzt in den Highlights nur zwei Szenen sehr präsent im Kopf, nämlich A, den Elfmeter, den er da verursacht, und B, auch dieses überharte Einsteigen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Bayern-Spieler es war, Also wo er gefühlt ganz hart, also sehr knapp an der roten Karte da vorbei schrammt. Das war schon krass, wie er da mit offener Sohle reingeht. Wie hast du ihn denn gesehen?
Ja, Schlotti hatte schon einen sehr interessanten Abend. Muss man schon sagen. Chronologisch kommt erst das Foul an Stanisic, wobei man sagen muss, sie hatten also beide ein bisschen Glück und Pech. Also irgendwie Schlotterbeck ist halt, er ist auf den Ball, das hast du auch gesehen, ist aber dann halt über den Ball drüber gerutscht und trifft dann eben Stanisic. Er trifft ihn vielleicht nicht genug, und nicht intensiv genug, damit es unbedingt eine rote Karte sein muss. Hm. Aber man hat solche rote Karten schon gesehen. Also die wurden schon gegeben. Ja. Also von daher, er hätte sich auch nicht beschweren dürfen, hat er hinterher auch gesagt, so, wenn sie mich jetzt runtergestellt hätten, ja, hätte ich auch nichts sagen können. Und dann ein paar Minuten später macht er eben das 1-0,
ja.
Hat ja gelb gesehen in dieser Szene und springt dann auf die Bande nach oben und hat aber zu viel Drive, sodass er quasi dann nach vorne überfällt. Und ich habe in der ersten Sekunde gedacht, oh Gottes Willen, jetzt kriegst du dafür eine gelbe Karte und fliegst dafür jetzt runter. Mhm. Aber weil er nicht genau an den Zuschauern war, hat dann der Schiri Jablonski auch da nochmal ein Auge zugedrückt.
Ja. Ich habe noch gehört, Regelkunde, dass du auch dann nicht mit einer gelben Karte verwarnt wirst, wenn du wirklich dich nur kurz aus dem Innenraum entfernst. Also so wie er das ja auch gemacht hat. Also er ist ja ziemlich direkt wieder zurück und dann ist es auch nochmal was anderes.
Ja, ja, genau. Aber das war auf jeden Fall eine interessante Szene. Ja, und dann der Elfmeter. Und dann hat er auch zwischendrin nochmal einen Foul gehabt. Ich glaube auch, das war also Anfang zweite Halbzeit. Da hat er Kane nochmal irgendwo im Mittelfeld abgeräumt. Boah, spätestens da hätte er eigentlich dann auch mit Gelb-Rot wahrscheinlich runtergehört. Also, wie gesagt, er hatte ein sehr, sehr interessantes Spiel.
So. Ja, und Steffen Freund sagt übrigens in diesem Interview, dass er so in diese Lobeshymnen eigentlich nicht so mit einstimmen möchte, weil er beispielsweise die Bayern-Innenverteidiger beide stärker empfindet als Nico Schlotterbeck. Würde ich ehrlich gesagt jetzt nicht widersprechen.
Frag doch mal unseren Bundestrainer. Der hat da ja eine ganz eigene Meinung zu.
Ja, ja, das
also
stimmt.
Für
das
ihn
stimmt.
Ist ja Schlotterbeck unverzichtbar, eben auch wegen des guten Spielaufbaus. Und das muss man schon sagen, mit seinem linken Fuß spielt er schon gute, klare Bälle raus, wenn es klare Bälle braucht. Er spielt aber auch mal so einen Mats Hummels Gedächtnispass über 30, 40 Meter dann genau in den Fuß. Das ist schon gut. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass er das Gefühl hatte, ich muss heute Abend irgendwie auch alles mitnehmen. Ich muss alles zeigen, weil er danach, nach dem Tor, nachdem er dann irgendwie fast ins Publikum gefallen wäre, hat er dann nochmal so seinen Bizepsmuskeljubel ausgepackt. Also auch da hat er nochmal irgendwie gezeigt, ich bin hier der Starke. Auch ein interessantes Signal, sowas dann in so einem Moment zu machen. Was bedeutet das jetzt für seine Vertragsverlängerung? Verlängert er jetzt oder verlängert er nicht?
Ja. Also ich glaube, er kokettiert schon noch ein bisschen mit einem Wechsel und ich glaube, bei einem richtig guten Angebot von einem richtig geilen Verein wäre er bestimmt auch nicht abgeneigt. Aber das war eigentlich nur so ein Seitenausflug. Ich wollte jetzt gar nicht ewig lange über Schlotterbeck reden. Lass uns noch mal ganz kurz die Dortmunder allgemein, denn ich muss dir sagen, ganz grundsätzlich, du weißt ja, für welchen Verein mein Herz da schlägt, aber man muss schon vor Dortmund auch den Hut ziehen. Also nicht nur aufgrund des Spiels, sondern aufgrund der gesamten Saison. Sie haben jetzt von 24 Spielen in der Liga nur 2 verloren und das waren eben diese beiden Spiele gegen die Bayern. Und hätten die Dortmunder diese beiden Spiele gewonnen, stünden sie jetzt in der Tabelle einen Punkt vor den Bayern auf Platz 1. Also das ist schon ein bisschen schade, dass die Dortmunder trotz dieser guten Punkteausbeute dieses Jahr sicher kein Meister werden. Oder geht da vielleicht noch was, lieber Jens?
Wie sagt der große Philosoph Lothar Matthäus, wäre Fahrradkette. Ne? Also haben sie halt nicht und deswegen werden sie auch nicht Meister. Sie haben in beiden Spielen, waren sie dran, das merkte man schon. Und Schlotterbeck hat ja auch nach dem Spiel gesagt, es war so ein All-In-Spiel für sie. Ja, natürlich, klar. Aber bei einem All-In ist es natürlich auch gut, wenn du zwischendrin dann mal einen Pott holst. Weil sonst bist du nämlich raus. Es dann jetzt in dem Fall auch. Und sie haben eben quasi zweimal den Pott verloren, nämlich im Hinspiel in München und jetzt auch zu Hause. So, und dann kannst du natürlich sagen, ja, sie haben eine gute Saison gespielt. Und das haben sie auch nicht immer spielerisch überzeugt. Das haben wir auch schon oft besprochen. Und da ist auch qualitativ einiges im Argen. Und ich glaube, sie werden auch einen sehr interessanten Sommer bekommen. Also so mit Abgängen, mit Zugängen, das eine oder andere wird passieren. Aber jetzt im direkten Duell auch mit den Bayern reicht es eben nicht.
Es sind noch 10 Spiele jetzt und es müssten ja jetzt, ja, die Dortmunder müssten alles gewinnen und die Bayern müssten noch 4 Spiele verlieren von diesen 10 Spielen. Relativ unwahrscheinlich, wenn man sich anguckt, was bislang die Saison gelaufen ist. Und ich glaube, da sind sich auch ziemlich alle einig. Jo Kimmich hat ja nach dem Spiel gesagt, es liegt schon an uns, das dürfen wir nicht mehr abgeben. Und fügte dann auf die Feststellung, dass noch nie ein 11-Punkte-Vorsprung zu diesem Zeitpunkt verspielt worden sei, an, das wird so bleiben. Ja. Ist das Selbstbewusstsein, ist das Arroganz oder einfach Realitätssinn, dann, Jens?
Also in der Situation, was willst du denn da sagen? Das ist doch jedem klar, dass dieses Spiel jetzt wirklich der entscheidende Baustein war, dass Bayern da Meister wird. Und
ich finde trotzdem die Aussage insofern erstaunlich. Also mich hat sie schon ein bisschen überrascht, denn normalerweise packt man ja dann so die Floskeln aus und sagt, ja, es sind noch 10 Spiele, wir spielen weiter von Spiel zu Spiel. Klar. Und ich fand das schon erstaunlich, dass er das relativ klar sagt. Also er sagt ja übersetzt, so, Freunde, wir werden Meister. 10 ja. Spiele vor Schluss, sage ich euch, wir werden Meister.
Das stimmt, aber ich habe den Ausschnitt auch gesehen und das war ja nicht so, als hätte er sich dabei noch wie ein Gorilla dreimal auf die Brust geklopft, ne? Also, ja. Sondern es ist so, das hat er dann so ganz am Ende, hat er das, ja, und das wird auch so bleiben. Also hat es eher so beiläufig gesagt, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das, den Anspruch hast du als Bayern-Spieler und ich glaube, Vincent Kompany hat das dann so gemacht, wie du es eben gesagt hast, nach dem Motto, ja, kommende Woche ist jetzt wieder, weiß gar nicht, ach, Gladbach, genau, Heimspiel gegen Gladbach und das müssen wir erst gewinnen und so weiter. Aber ich meine, Kimmich hat natürlich auch so viel Erfahrung, hat schon ein paar Meisterschaften eingesammelt. Der weiß auch, mit der Truppe lässt du dir 11 Punkte, 10 Spiele vor Ende lässt du dir nicht nehmen.
Und das scheint ja auch Niko Kovac zu wissen, der Trainer der Dortmunder, denn der hat danach dem Spiel gesagt, mein Fokus liegt erstmal ganz klar im Rückspiegel. Wir punkten, um die hinter uns zu behalten. Also auch das ist keine Kampfansage an die Bayern und ich glaube in der Situation natürlich auch völlig richtig. Ansonsten würde er sich ja schon ein bisschen lächerlich machen.
Ja, vollkommen richtig. Und ich meine, er hat das auch die vergangenen Wochen und Monate so durchgezogen. Er hat ja immer von diesem Rückspiegel gesprochen und hat immer geschaut oder gesagt, dass sie eher zurückschauen als vorne auf die Bayern. Von daher, ja.
Ja. Also Meisterschaftskampf entschieden, wahrscheinlich, aber dahinter tut sich ja noch ein bisschen was und bevor wir uns gleich ausführlich noch mit Julian Nagelsmann beschäftigen, möchten wir vorher noch mal kurz über die Leverkusener sprechen. Jens, da klafft der, weiß nicht, so ein bisschen Anspruch und Realität so ein bisschen auseinander zurzeit, ne?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, Nils. Also ist schon so. Man merkt halt, in Leverkusen haben sich die Maßstäbe ein bisschen verschoben. Also der Titelgewinn vor 2 Jahren, der Double-Gewinn vor 2 Jahren hat natürlich schon dafür gesorgt, dass man jetzt sich selbst ein bisschen anders wahrnimmt, aber natürlich vielleicht auch von außen ein bisschen anders wahrgenommen wird. Und es ist schon auch interessant, wenn man auf das Jahr 2026 jetzt mal guckt und mal schaut, wie sie wirklich so aus der Winterpause gekommen sind, denn bislang ist das, sagen wir mal, so lala. International steht Leverkusen im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Arsenal übrigens. Das wird nicht ganz leicht.
Ja.
In der vergangenen Woche hat sich das Team gegen Olympiakos Piräus in den Playoffs durchgesetzt. Und ein 0:0 im Rückspiel reichte zum Weiterkommen. Aber zufrieden war man mit der Leistung eben überhaupt nicht. Trainer Kasper Jirmann fand deutliche Worte. Er hat gesagt, wir sind weiter und das ist gut. Wir haben sehr gut verteidigt, aber mit dieser Leistung reicht es nicht. Mit unserem Spiel sind wir nicht zufrieden. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch Kapitän Robert Andrich. Er sagt, mit und ohne Ball haben wir viel zu wenig gemacht. Das Positivste ist, dass wir weitergekommen sind und 0:0 gespielt haben. Es war in allen Belangen zu wenig. Und Jonas Hoffmann hat angedeutet in seinem Kommentar, in seinem Statement zum Spiel, dass es wohl in Leverkusen Themen gibt, die sich immer wieder wiederholen. Wir sind sehr, sehr selbstkritisch, leider wieder. Das Weiterkommen war das Ziel und dabei belassen wir es auch.
Ja. Also ich glaube, das ist einfach Ausdruck dessen, dass man jetzt nicht nur ein unbefriedigendes Spiel hingelegt hat, sondern dass es natürlich sich durchzieht, wie du sagst. Also ja. Man könnte ja so 0:0 gegen Piräus auch abhaken, könnte sagen, komm, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, wir sind weiter, scheißegal. Aber man sieht eben, dass sie da schwer unzufrieden sind. Und wenn man in die Bundesliga guckt, kann man das ja auch ganz gut nachvollziehen. Also ich glaube nicht, dass es der Anspruch von Leverkusen ist, auf Platz 6 zu stehen, ne? Sechster sind sie, glaube ich, gerade. Ja, und du hast ja auch die letzten Spiele so gesehen, jetzt ja jüngst auch gegen Mainz, wo man gefühlt auch wieder Punkte verloren hat. Also von Euphorie ist da gerade aktuell nicht so viel zu spüren, würde ich sagen.
Ja, ja, absolut. Und das stimmt auch. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie haben noch ein Spiel weniger. Das heißt, sie liegen im Moment mit 40 Punkten auf Rang 6. Leipzig ist Fünfter mit 44 Punkten. Also das heißt, würde man diese drei Punkte gegen den HSV da noch mit reinrechnen, dann sind sie ja auf jeden Fall dran. Hoffenheim hat 46, Stuttgart hat 46. Die liegen dann auf Platz 3 und Platz 4. Also das heißt, man ist nicht so weit weg. Aber ich finde schon, man merkt so eine Unzufriedenheit. Du hast es eben richtig gesagt. In Leverkusen. Ja. Sie sind mit den Leistungen, sie sind auch vielleicht mit dieser Entwicklung der Mannschaft unter Yilmaz nicht so ganz zufrieden. Und man hört wohl auch schon, dass da im Sommer auch wieder jeder Stein umgedreht wird und geschaut wird, ist denn Yilmaz tatsächlich der Trainer, der die Mannschaft auch spielerisch so weiterentwickeln kann, dass wir vielleicht tatsächlich in den kommenden Jahren mal wieder ganz oben angreifen können. Ich meine, wir wissen natürlich alle, wie schwer das ist. Wenn die Bayern ein ordentliches Jahr spielen, dann wird es immer schwer, sie zu schlagen. Aber naja, sie haben ja quasi vor 2 Jahren gezeigt, dass es eben auch geht.
Aber da siehst du eben auch, wie wertvoll so ein Trainer wie Xabi Alonso ist. Und dass solche Trainer einfach auch nicht vom Himmel fallen. Es ist wie überall im Leben und wie überall auch im Berufsleben. Richtig, richtig gute Leute sind eben auch eher die Ausnahme. Und ohne das jetzt im Detail bewerten zu können, wie jetzt Kasper Juhlmann arbeitet oder nicht, ich halte den grundsätzlich mal für einen guten Trainer, dass jetzt Erik ten Hag nicht ganz so gut gepasst hat, das war relativ offensichtlich, ja. Wie es jetzt im Sommer weitergeht. Ich weiß es nicht, aber man hat ja schon eine riesen Erleichterung bei der Mannschaft gespürt, als ten Hag dann weg war und dann lief es ja auch gefühlt erstmal gut.
Ja, ja,
und jetzt
ja,
ist halt absolut. Umso erstaunlicher, dass die Stimmen wieder so negativ sind. Und wenn man sich mal anschaut, auch was Kwanza jetzt nach dem Spiel gegen Mainz gesagt hat, er meinte, wir haben nicht gewonnen. Das reicht meiner Meinung nach nicht. Wir sagen das oft in letzter Zeit. Wir haben nicht genug Feuer, nicht genug Intensität. Mhm. Es war wieder nicht gut genug. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment gegen uns selbst spielen. Wir spielen nicht genug zusammen, haben unterschiedliche Ideen. Wir spielen unkoordiniert und müssen uns neu formieren. Das ist schon eine ganz schön krasse Aussage.
Ja, ich finde auch, also auch eine deutliche Kritik am Trainer. Also weil so die Spielidee in die Mannschaft einpflanzen und schauen, dass man koordiniert spielt,
ja,
das ist ganz klar Aufgabe des Trainers. Also ich finde schon, das ist sehr, sehr deutlich.
Ja, in der Tat. Und auch Geschäftsführer Fernando Caro war ja nicht so zufrieden. Also er meinte, ich habe den Spielern auf Spanisch gesagt, ihr müsst aufwachen. Ich glaube, dass wir keine gute Leistung gezeigt haben, besonders in der ersten Hälfte.
Ja, was ist eben das die Frage? Ihnen auf Deutsch oder Englisch sagen sollen. Ich weiß nicht, warum es ihnen auf Spanisch gesagt. Also ich meine, es gibt einige spanische Spieler mittlerweile natürlich auch im Club, aber also weiß nicht, ob ein Robert Andrich dann gesagt hat, ah ja, klar.
Ja.
Verstehe ich sofort, was du willst, Fernando. Ja, logisch.
Und dass die Nerven so ein bisschen blank liegen, sieht man ja auch daran, dass Caro sich ja noch einen verbalen Ausrutscher geleistet hat, und zwar in Richtung des Schiedsrichters Tobias Stieler. Er soll wohl nach dem Spiel durch die Katakomben da in der Bayer Arena gestampft sein und gesagt haben, wo ist Stieler, der Blödmann? Also, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sein muss. Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt schon. Und guck mal, da könnte es noch eine Strafe geben. Ich sag mal, Fernando Caro ist natürlich auch in der Vergangenheit schon hier und da aufgefallen mit etwas sehr starken Aussagen, um es mal ganz freundlich zu formulieren. Ja. Ist jetzt keine Überraschung, dass der jetzt mal sowas sagt. Aber du siehst einfach, die Unzufriedenheit ist groß. Es werden Schuldige gesucht und offensichtlich ist man noch nicht so ganz fündig geworden.
Ja, die Nerven liegen blank und man muss ja auch sagen, es ging da vor allen Dingen um eine Szene, die eben zum 1-0 der Mainzer geführt hat. Es gab irgendwie so ein Gerangel im Strafraum und da hat halt Stieler nicht auf Elfmeter entschieden, hat das Spiel laufen lassen und den Konter nutzen die Mainzer wirklich absolut perfekt, schießen das 1-0 und darüber hat er sich wohl ziemlich aufgeregt. Und weißt du, Blödmann, Nils, das ist so eine Sache, wenn deine Kleine das im Kindergarten mal sagt oder das gesagt wird, dann ist das wahrscheinlich noch in Ordnung. Aber ich sag mal, in einem professionellen Umfeld, in dem wir uns ja auch in der Fußball-Bundesliga zumindest bewegen sollten, hat so eine Aussage natürlich überhaupt nichts verloren. Und vor allen Dingen dann so in Richtung der Schiedsrichter, die ja gefühlt sowieso jedes Wochenende die Deppen der Nation sind. Ja. Und dann untergräbst du deren Autorität immer weiter auch mit solchen Aussagen. Das ist einfach absolut unpassend.
Während den Anfängen, wenn meine Kleine das im Kindergarten sagt, würde ich auch direkt mal einen Kontrollausschuss einberufen und da würde es harte Sanktionen geben. Das
ist klar. Selbstverständlich, ist ja logisch.
Ja, es ist jetzt spannend zu sehen, wie es bei Leverkusen sportlich weitergeht. Also jetzt steht ja erstmal das Nachholspiel an gegen den HSV heute Abend, ne?
Heute Abend,
genau. Wir nehmen heute am Mittwochmorgen auf, 4.3. Ja. Genau, und das müssen sie natürlich gewinnen, ganz klar. Ja.
Und dennoch, weißt du, ja, dass die Aussage von Caro war falsch und du hast eben auch schon so seine, sagen wir mal, besondere Kommunikation angesprochen. Und dennoch möchte ich an dieser Stelle mal eine Lanze für Fernando Caro brechen, weil natürlich hat er sich da einen Fehler erlaubt, aber ansonsten ist er ja zumindest eine Figur, die Bayer Leverkusen Profil gibt.
Ja.
Und sie haben in den vergangenen im vergangenen Jahr so wahnsinnig viel Profil verloren, eben durch die Abgänge von Xabi Alonso, du hast ihn eben angesprochen, Granit Xhaka, Florian Wirtz und so weiter. Also gefühlt, weißt du, wir könnten jetzt wahrscheinlich immer noch die Meistermannschaft aufzählen. Ja, wer war die sagen wir mal, die Stammelf der Meistermannschaft? Du von der aktuellen Mannschaft, ich habe mal die vergangenen Spieltage ein bisschen genauer hingeschaut, weil da gibt's immer noch Spieler, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört in Leverkusen. Ja, also von daher, es ist schon gut, dass so ein Caro auch noch da ist und so in guter alter Rudi Assauer-Manier oder auch in guter alter Uli Hoeneß-Manier da nochmal auch so, ja, einfach dem Verein ein bisschen Profil gibt. Aber ja, das war einer zu viel.
Aber Basis ist natürlich der sportliche Erfolg. Und wie gesagt, jetzt mit dem Nachholspiel wird es erstmal spannend. Dann geht's gegen Freiburg in der Liga, Champions League, FC Arsenal, das wird eher schwierig bis unmöglich, würde ich mal sagen, zumindest in der aktuellen Verfassung. Und im DFB-Pokal warten ja dann die Bayern. Und auch das ist, wenn man jetzt mal die aktuelle Form zugrunde legt, eher ein Ausscheiden für Leverkusen. Ich meine, es ist ein Pokalspiel, klar, da weiß man nie, was passiert. Aber das kann natürlich dann bedeuten, dass du jetzt in den nächsten Wochen sowohl aus der Champions League als auch im DFB-Pokal raus bist. Und dann ist natürlich umso wichtiger, dass du in der Liga einfach gut dastehst. Und die wollen natürlich in die Champions League, ist ja klar. Ja. Und alles andere wäre eine Riesenenttäuschung.
Ich glaube schon, würden sie die Bayern schlagen, würde das auch die Geschichte ein bisschen weiterschreiben. Weißt du, so diese Double-Sieger-Story, so dass du sagen kannst, okay, guck mal, 2 Jahre später, wir hatten so einen Aderlass im Sommer, die Mannschaft ist komplett neu aufgestellt, wir haben den zweiten Trainer schon in dieser Saison, wir schaffen es aber trotzdem ins Finale. Wir schaffen es trotzdem nach Berlin. Ich glaube, das wäre schon was, wo man auch als Bayer Leverkusen zeigen kann, okay, die Entwicklung geht zumindest wieder in diese Richtung. Wir halten uns da in der, sagen wir mal, zumindest deutschen Spitze. Aber du hast es selbst gesagt, natürlich gegen die Bayern wird sehr, sehr schwer. Jetzt muss man natürlich mal gucken. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie das dann so in diesen Champions-League-Wochen da auch liegt. Gehen wir mal davon aus, Bayern kommt gegen Bergamo weiter und würde sich vielleicht auch im Viertelfinale dann durchsetzen. Das müsste ja dann irgendwie so rund ums Halbfinale vielleicht sogar auch schon liegen oder vielleicht auch irgendwo zwischen Viertelfinale und Halbfinale. Wir haben schon über den etwas dünneren Kader des FC Bayern gesprochen. Vielleicht erwischst du sie mal auf dem falschen Fuß. Könnte ja schon sein.
Wir dürfen gespannt sein, lieber Jens. Wir dürfen gespannt sein. Und ich würde sagen, komm, mach mal einen Strich unter Leverkusen, denn ein schönes Thema haben wir noch.
Wirklich, wirklich, wirklich. Ach, das war schon schön. Als ich am Sonntagabend ist bei mir die Push-Nachricht hochgegangen, großes Interview Julian Nagelsmann im Kicker. Ja. Und was soll ich sagen, Nils? Er hat nicht enttäuscht.
Ich kann mich erinnern, dass wir mal eine Folge gemacht haben, die wir überschrieben haben, aus Julian Nagelsmann wird kein Diplomat mehr.
Ja.
Ja, was soll man sagen? Also die Aussage hat Bestand.
Ja, seit den Länderspielen im November hat man ja so gut wie nichts mehr von Julian Nagelsmann gehört.
Und das musste sich dringend ändern, meinte zumindest wohl der Bundestrainer selbst und hat dem Kicker ein großes Interview gegeben. Das ist, wie gesagt, am Montag in der Printausgabe erschienen, war aber online schon Sonntagabend auch zu lesen. Und, naja, wir haben es schon gesagt, das Interview hatte es durchaus in sich, denn Julian Nagelsmann nimmt, wie immer, kein Blatt vor den Mund.
Tja. Ja, und es ist wirklich interessant, weil er sehr, sehr tiefe Einblicke gewährt und uns alle an seinen Gedanken teilhaben lässt. Und die Süddeutsche Zeitung hat das beispielsweise wie folgt kommentiert: Bundestrainer müssen keine Geheimnisträger mit Hut und konspirativem Notizbuch mehr sein. Aber was Nagelsmann in diesem Interview tut, dürfte in der Geschichte des Bundestrainerwesens relativ einzigartig sein. Er unterzieht seinen Kader einer öffentlichen General- und Einzelkritik, als wäre er ein Sportreporter, der, wie Reporter ebenso sind, selbstverständlich wieder das Haar in der Suppe sucht.
Ja.
Und in der Allgemeinen Zeitung konnte man lesen, mit seinen Ankündigungen auch vor der WM 2026 überraschende Kaderentscheidungen treffen und unter anderem Bayern-Reservist Goretzka einen Blankoschein ausstellen zu wollen, sorgt Nagelsmann für Unverständnis und Unruhe bei den Spielern, die um die WM zittern. Aber auch bei vielen Vereinen, die hadernde Spieler in der entscheidenden Saisonphase nicht gebrauchen können. Sich selbst und seine Auserwählten setzt der Bundestrainer dagegen voreilig unter Druck.
So, jetzt haben wir den Rahmen geschaffen, Nils.
Ja. Also man muss ja erstmal sagen, ne, Jens, du hattest mir auch die PDF-Version dieses Interviews geschickt. Das sind 24 PDF-Seiten. Also das ist ein riesenlanges Interview, wo er mega ins Detail geht und gefühlt fast zu jedem Spieler irgendwas sagt. Mhm. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, weil man das ja so nicht kennt. Also mal ganz grundsätzlich und schon gar nicht vor so einer WM, dass du dann sagst, na, der Spieler ist da relativ gut, ja, da muss er noch ein bisschen aufholen, der hat gerade eine schlechte Phase und sowas. Mhm. Also das ist wirklich krass. Und was die Süddeutsche da schreibt, dass er das wie ein Sportreporter macht, das ist wirklich so.
Ja. Das liest sich auch tatsächlich so. Also man muss sich ja diese Szenerie mal so vorstellen. Also da saßen die drei Nationalmannschaftsredakteure des Kicker zusammen quasi mit dem Bundestrainer. Und es war so und es liest sich so, als würden einfach vier Sportreporter über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Und das hätte nur der eine ein bisschen mehr Meinung als die anderen drei. So.
Ja, das ist schon ja aber also warum? Warum macht er das?
Nee. Meinst du, es ist so einfach, als dass man wieder sagen könnte, ja, er hat halt dieses Sendungsbewusstsein, er muss im Mittelpunkt stehen, jetzt hat man ein halbes Jahr, ja, knapp, nichts von ihm gehört, jetzt muss ich aber hier mal wieder zeigen, was ich so denke und zu allem meinen Senf dazugeben.
Also es ist halt einfach, wenn ich mich mal in die Spieler reinversetze. Ich habe noch gelesen gestern Abend, dass beispielsweise Alexander Pavlovic vom FC Bayern hat sich geäußert zu den Aussagen von Nagelsmann. Nagelsmann hat sehr positiv über Pavlovic gesprochen, so sinngemäß, da weißt du immer, was du kriegst. Er spielt auf einem, sagen wir mal, konstanten Niveau, auch wenn ihm vielleicht die Spitzen nach oben manchmal fehlen. Und Pavlovic hat das sehr dankbar und wohlwollend aufgenommen, so nach dem Motto, ich freue mich, wenn der Bundestrainer so positiv über mich denkt und das motiviert mich, jetzt weiter Gas zu geben. So, was ist aber mit den Spielern, die dann in diesem Interview ein bisschen schlechter wegkommen? Also als Spieler hast du doch kein Interesse daran, dass dein Name in einem negativen Kontext in der Zeitung steht. Und ich meine, die Medien suchen sich ja ohnehin ihre negativen Geschichten. Wenn dann aber einer, der eigentlich ja voll auf deiner Seite stehen müsste, für diese Schlagzeilen sorgt, kannst du das doch nicht anders als doof finden.
Ja,
also da musst du dir doch denken, warum machst du jetzt dieses Fass auf und warum wird jetzt hier öffentlich über mich geredet, weil du was über mich sagst.
Ja, hundertprozentig. Und ich finde, er ist auch in seinen Aussagen so, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so schnoddrig. Also weißt du, so ein bisschen zu locker. Und er sagt ja auch zum Beispiel irgendwie so nach dem Motto, ja, wir haben hier 12 Weltklasse Sechser, aber die haben alle irgendwie das gleiche Profil. Das sind so, er schert auch zu viel irgendwie über einen Kamm. Und ich meine, wenn du jetzt im Prinzip kannst du jetzt als Angelo Stiller oder als Robert Andrich, kannst du jetzt gefühlt auch die kommenden 3 Monate die Füße hochlegen, weil er sagt ja auch, ja, wenn ich ins Stadion gehe in Stuttgart, dann weiß ich ganz genau, was der Angelo Stiller macht. Mhm. Ja, also da
es gibt für mich auch keine neuen Erkenntnisse, weil ich bin der allwissende Bundestrainer, der sowieso schon jeden Spieler hier auswendig kennt und ganz genau weiß, was er für sein Team irgendwie braucht und was nicht. Und eigentlich ist es egal, ob ich am Wochenende ins Stadion gehe und mir den Stiller angucke. Das sind so Aussagen, Julian, warum?
Ja, schwierig. Finde ich auch echt schwierig. Also deswegen, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, was er sich da jetzt gedacht hat, warum er das machen sollte. Also was jetzt dafür spricht, so ein Interview zu geben.
Darüber habe ich mir auch gestern länger Gedanken gemacht und ich nehme einfach mal eine andere Rolle ein. Wir sind da ja sehr kritisch, weil wir ja aus Kommunikationssicht das einfach irgendwie gefühlt und nur blöd fühlen, finden können. Also ich meine, aber als Fan nehme ich jetzt einfach mal die Rolle ein und sage, ist doch total spannend. Ich weiß jetzt ganz genau, was er denkt. Ich weiß ganz genau, es sind genau diese Gespräche, die ich mit meinen Kumpels beim Stammtisch führe. So, und das sind genau die Gedanken, die wir uns da auch machen. Die macht sich anscheinend der Bundestrainer auch. Also der Bundestrainer ist irgendwie so einer von uns und lässt uns hier mal einfach Einblicke oder gewährt uns einfach Einblicke, dass wir mal wissen, was sind so seine Gedanken zu diesen ganzen Themen. Das kann man so sehen, aber ja, ist zielführend.
Da ist das aber deutlich größer.
Ja, hundertprozentig. Ja,
und da ist die Sicht der Spieler ja im Zweifel viel wichtiger, die das wahrscheinlich in Summe eher nicht so gut finden. Es gibt ja einen Grund dafür, dass das in der Vergangenheit Bundestrainer so nicht gemacht haben. Und das kennst du doch auch von Vereinstrainern eigentlich nicht so wirklich, dass die so in die Tiefe gehen und ihren Kader auseinandernehmen. Also mal abgesehen davon, dass das vielleicht auch unseren potenziellen Gegnern Einblicke gewährt, die sie gar nicht 100%. Haben sollten,
ne? Ja, genau.
Und vor allem nicht müssten. Ja. Also wir leben ja gerade in sehr martialischen und kriegerischen Zeiten, leider. Und da würde ich sagen, hast du dem Feind ein bisschen viel verraten, möglicherweise.
Ja, hundertprozentig. Sollen wir uns ein paar Aussagen nochmal im Detail anschauen?
Ja, bitte. Also wenn ihr viel Zeit habt, wir haben sie nicht, jetzt die 24 Seiten hier im Detail mit euch durchzusprechen. Deswegen haben wir uns einfach mal 3 Aussagen rausgesucht, über die wir mal kurz sprechen können.
Genau. Er hat über die Kaderzusammenstellung wieder gesprochen. Es scheint zurückzukehren, dieses ganze Thema, ich gebe jedem Spieler eine Rolle. Ja, also da ist er relativ deutlich geworden. Er sagte, du musst extrem darauf achten, wie ein Spieler damit umgeht, wenn er bei uns Kaderplatz 15 oder 16 ist, obwohl er bei seinem Verein als Top-6-Mann gilt, der immer spielt. Kann ein Spieler, der im Verein Stammspieler ist, bei uns in solch eine Rolle wachsen oder nicht? Das herauszufinden ist natürlich sehr schwer, aber wir haben viel Erfahrungswissen aus den Lehrgängen im vergangenen Jahr. Es gibt Spieler, die diese Rolle bei uns nicht gut erfüllen können.
Mhm. Den Gedanken kann ich ja grundsätzlich total nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn so mit der Öffentlichkeit teilen würde, um ehrlich zu sein, aber klar, dass er sagt, es gibt Spieler, die setzen sich einfach ungern auf die Bank. Ich meine mich zu erinnern, dass ja damals bei Mats Hummels beispielsweise so eine Diskussion auch geführt
und
wurde.
Und Leon Goretzka.
Ja.
Das waren ja die zwei, in Anführungszeichen, Opfer vor der EM, die er rausgelassen hat.
Und da war es ja beispielsweise auch so, dass Nagelsmann offensichtlich der Meinung war, wenn die nicht spielen, sorgen die eher für schlechte Stimmung und deswegen lasse ich die zu Hause. Wie gesagt, der Gedanke ist ja richtig. Also er hat ja auch an anderer Stelle gesagt, dass die bei so einem Turnier halt wirklich viele Wochen aufeinander hocken. Du brauchst da ein gutes Klima in der Mannschaft. Und wenn du da Stinkstiefel dabei hast, die sich nicht damit abfinden können, dass sie eben jetzt nicht zur ersten Elf zählen, dann, klar, ist das nicht so wahnsinnig gut und erhöht nicht die Chancen auf Erfolg. Ja, ich bin halt mal gespannt, wen er jetzt in diesem konkreten Falle meint. Also welche Spieler, die in ihrem Verein zu den Top 6 zählen, jetzt dann nicht mit dabei sind.
Und es ist ja auch sehr interessant, weil er gesagt hat, so die Maßnahme, die jetzt im März stattfindet, die wird schon Aufschluss geben, welche Spieler dann im Sommer bei der WM dabei sind. Das heißt, wir können eigentlich von März bis Juni dann schön über die Stinkstiefel diskutieren, die er eben jetzt bei dieser Maßnahme rausgelassen hat. Weil dann wissen wir es ja quasi. Also nur mal um einen Namen zu nennen, ich weiß nicht, ob das so ist, aber wenn er hat ja auch irgendwie die vergangenen Male auf Angelo Stiller verzichtet, wo wir ja gesagt haben, also inhaltlich, wenn es jetzt um seine Fähigkeiten geht, haben wir das jetzt nicht so richtig nachvollziehen können. Wenn er jetzt wieder fehlt, wäre das zumindest ein Hinweis darauf, dass er ihn eben nicht in diesen Rollen, sagen wir mal, 15 bis, ich glaube, 26 Spieler kann er mitnehmen. Ne? Also irgendwo zwischen 15 und 26 sieht. Also, dass er diese Rolle so annimmt. Also, das wird schon interessant.
Ich bin auch super gespannt, ob er Sané mitnimmt, ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich würde ihn ja nicht mitnehmen, wie du weißt. Aber wir haben ja nicht so viele Alternativen auf den Flügeln.
Mhm. Ja, ich hab's nicht so richtig verfolgt, wie jetzt Sané in der Türkei performt hat. Aber er sagt ja sehr deutlich auch in Richtung Füllkrug zum Beispiel, der jetzt bei Mailand spielt. Ja, also das reicht mir nicht. Hm. Das ist nicht genug. Und das hat er ja vor ein paar Monaten ja auch schon mal in Richtung Sané gesagt. Also das sind auch so Aussagen, ne? Dann zu sagen, ja, also einen richtigen Stürmer haben wir eigentlich nicht. Havertz war die ganze Zeit verletzt, wollte Made performt auch nicht so richtig in Newcastle, aber das ist okay, er ist ja noch jung. Kleindienst spielt nicht, Füllkrug bringt nicht die Quote.
So. Ja, genau, die Stelle in dem Interview fand ich auch krass. Ja, also ja, wie offen er das einfach sagt. Und das ist natürlich grundsätzlich richtig, was er da sagt, aber das kannst du doch nicht so offen sagen. Und da mehreren Spielern sagen, ja, läuft er ja eigentlich gerade nicht so richtig gut bei dir.
Ja. Kommen wir nochmal zur Doppelsechs, Nils. Du hast das eben ja schon angerissen. Hm. Und da war er, also da ging es lang drum, um das Thema, wer spielt denn auf der Doppelsechs? Auf die scheint er sich festzulegen. Also es scheint irgendwie auszusehen, als würde er ein 4-2-3-1 spielen. Mhm. Auch das natürlich für die Gegner nicht ganz uninteressant, dass die jetzt schon wissen, welche Aufstellung Deutschland im Sommer so nutzen wird. Und er ist ja im Prinzip auch alle Spieler durchgegangen. Also du weißt ja im Prinzip auch schon die komplette Aufstellung, kannst dich jetzt eigentlich schön drauf einstellen und die Stärken und Schwächen der jeweiligen Spieler raussuchen. Er sagte zur Doppelsechs, wir brauchen für den offensiveren Part ein etwas anderes Profil. Aber einer von beiden, er spricht über Metscher und Pavlovic, hat gute Chancen zu spielen. Pavlo ist super konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau. Felix hat mehr Ausreißer nach unten, aber auch nach oben ganz besondere Momente. Wir vermissen in der Luft schon einen richtig stabilen, zweikampfstarken Sechser. Nee, Entschuldigung. Wir vermissen in Deutschland schon einen richtig stabilen, zweikampfstarken Sechser. Auch in der Luft. Ich habe sehr viele Spiele von verschiedensten Sechserkandidaten angeschaut, aber dieses Profil, dass einer in der Luft richtig abräumt und eine gewisse Physis mitbringt, haben wir kaum. Das sind alles sehr ähnliche Spielertypen. Pascal Groß, Angelo Stiller, Pavlovic, Metscher, selbst Robert Andrich. Die wollen alle den Ball. Und jetzt spricht er quasi Leon Goretzka eine Stammplatzgarantie aus. Er sagt nämlich, Stand jetzt wird Leon Goretzka trotz weniger Spielzeit bei Bayern gute Chancen haben zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali, weil er einer ist, der auch in den 16er geht, der kopfballstark ist und eine gute Wucht mitbringt.
So, Leon. Ja, also kannst du schon planen. Ist doch schön. Und dann wird es möglicherweise dann auf die Doppelsechs mit Goretzka und Pavlovic rauslaufen.
Ja.
Das wird da sicherlich dann ein bisschen auch von den Trainingseindrücken abhängig machen, ob dann Metscher oder Pavlovic spielen. Aber ich meine, der Vorteil natürlich an Pavlovic wäre, dass er mit Goretzka im Zweifel eingespielter ist als mit Metscher. Ja, und ich kann mich dann nur wiederholen. Ich finde es sehr interessant, wie offen er da seine Meinung teilt. Mhm. Und allen, inklusive unseren Gegnern bei der WM, eigentlich schon ziemlich viel verrät.
Ja, und er macht an dieser Stelle aus meiner Sicht auch wieder den Tuchel-Fehler, der ja damals auch gesagt hat, ich habe keinen Sechser, brauche eine Holding Six. Und er sagt ja hier wortwörtlich, deswegen habe ich es eben nochmal wiederholt, weil ich mich da versprochen habe, wir vermissen in Deutschland schon einen richtig stabilen, zweikampfstarken Sechser.
Ja, da freuen sich alle Sechser, die das
wirklich hören. Und zwar alle. Und er spricht an anderer Stelle von 12 Kandidaten, ich habe es vorhin schon mal gesagt oder sowas, die er sich auf der Sechs anschaut. So, ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr 12 seid alle in diesem Punkt zu schlecht.
Ja, und ich erinnere mich an Kimmich, der damals auch, als diese Holding Six-Debatte bei den Bayern entbrannte, dann ja auch sagte, er, ich bin doch ein Sechser.
Genau.
So, ne? Aber ich meine, wenn man es jetzt mal wirklich auch nur inhaltlich bewertet, auch da hat er natürlich nicht Unrecht, Nagelsmann. Also nur nicht, dass wir da falsch verstanden werden. Das kann man schon so sehen. Du hast nicht den krassen Wadenbeißer, der dann gleichzeitig auch noch super kopfballstark ist. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Und trotzdem ist die Frage, sollte man das jetzt unbedingt so öffentlich teilen, diesen Gedanken? Und auch die Frage, braucht's das zwingend? Denn du kannst natürlich ja dein Spiel auch ein bisschen anders anlegen. Es muss ja nicht zwingend so sein, dass du halt einen Sechser hast, der jetzt dann eher spielerisch ist und der andere eher ein bisschen mehr auf die Defensive guckt. Du kannst die Aufgabenverteilung ja auch ein bisschen angleichen oder andere Ideen entwickeln. Ich meine, am Ende musst du halt als Bundestrainer mit dem Spielermaterial arbeiten, was dir zur Verfügung steht. Mhm. Und das klingt immer so ein bisschen, ja, als Holter darum, dass ihm halt da die Spieler nicht zur Verfügung stehen. Stürmer haben wir auch nicht, ist auch alles scheiße hier.
Ja, und schau dir mal die absoluten Top-Mannschaften in Europa jetzt zum Beispiel an. Guck dir die Bayern an. Die haben augenscheinlich immer noch nicht diesen Sechser, ja, den sich auch jetzt hier Julian Nagelsmann wünschen würde, weil man muss ja sagen, Leon Goretzka spielt wenig.
Ja, ja.
Wenn Pavlovic fit ist und Kimmich fit ist, dann bekommt Goretzka eher ein paar Minütchen oder wird mal geswitcht, wenn irgendwie ein wichtiges Spiel dann in der Champions League ansteht oder so. Mhm. Aber so richtig viel Spielzeit bekommt er nicht. Und naja, das steht ja dann auch so ein bisschen dem entgegen, was Julian Nagelsmann ganz zu Beginn seiner Amtszeit eben gesagt hat, dass es darum geht, dass die Leute performen im Verein, dass sie im Verein spielen. Nur dann haben sie eine Chance, in der Nationalmannschaft auch zu spielen. Und da ist er halt in seiner kompletten Amtszeit, er ist so wischiwaschi. Mal so und so seine konkreten Dinge, die er so ausgegeben hat, die hat er eigentlich im Prinzip, seine Prinzipien, die hat er alle schon wieder eingerissen, die hat er alle schon wieder kassiert, so über die Zeit. Das ist schon sehr interessant.
Na gut, Jens, man kann es ihm auch positiv auslegen mit dem Bonmot. Ein schlauer Mensch widerspricht anderen, ein weiser Mensch widerspricht sich selbst.
Dann ist er der Weiseste von uns allen, ja.
Ein letztes Zitat haben wir noch über Lennart Kahl und Said Elmalla. Nagelsmann sagt, Lennart hatte eine super stabile Zeit. Jetzt struggelt er gerade so ein bisschen, auch weil ein Jamal Musiala wieder fit ist und dann häufig auch Einwechselzeit von ihm bekommt. Das ist völlig klar. Trotzdem ist er natürlich ein sehr interessanter Spieler, auch von seinem Profil, weil er oft ins 1 gegen 1 geht, weil er von rechts nach innen ziehen kann, auf seinen linken Fuß, weil er schwer zu greifen ist. Ich habe nicht den Anspruch, dass er Stammspieler wird, um dann bei der WM dabei zu sein, denn das wird er nicht. Es ist nochmal ein Unterschied, ob du bei Bayern oder bei Köln bist. Elmalla muss einfach mehr Spielzeit bekommen in Köln. Said muss den Anspruch haben, dass er in Köln Stammspieler ist und immer spielt. Aber er spielt 50%, das ist zu wenig. Und das liegt nicht am Trainer, was man dann oft meint, sondern es liegt an ihm selbst, wie stabil er in der Defensive arbeitet. Also auch ganz klar, Said Elmalla macht zu wenig nach hinten.
Ja.
Deswegen spielt er in Köln zu wenig und deswegen wird er nicht mit zur WM fahren. Das höre ich daraus.
100%. Und Lennart Kahl wird definitiv kein Stammspieler beim FC Bayern.
Genau.
Sorry, Lennart, das kannst du vergessen. Ja? Ja. Also passiert bis zum Ende der Saison nicht. Ich meine, ist jetzt auch nicht sofort abzusehen, aber schon auch klar, dass er das sagt. So, das wird nicht passieren. Es ist ihm in dem Fall aber, glaube ich, auch egal, weil er dann sagt, okay, so ein Impact-Sub, wie das im Englischen heißt, der würde uns trotzdem wahrscheinlich weiterhelfen oder kann uns weiterhelfen. Also ich gehe fest davon aus, dass Lennart Kahl dabei ist.
Ich finde solche Sachen, wie er hier über Elmalla sagt, das sind Dinge, die kannst du dem Spieler im One-on-One sagen, ne?
Ja.
Damit begründest du ihm, warum er nicht mit zur WM fährt. Aber das so an die große Glocke zu hängen, ans schwarze Brett zu schreiben der deutschen Öffentlichkeit, das ist crazy.
100%. Und wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, so diese Rollen, die er definiert für die einzelnen Spieler, da kehrt er ja wieder hin zurück. Und er hat auch angekündigt, dass jetzt im März bei dieser Maßnahme, bei dem kommenden Lehrgang, diese Rollengespräche stattfinden sollen. Mhm. Im Prinzip, Nils, kann er sich die Gespräche doch schenken. Das hat er doch jetzt alles öffentlich schon gemacht. Diese Rollengespräche haben doch jetzt schon stattgefunden. Jeder weiß doch jetzt schon, woran er ist.
Ich glaube, er will da vor allem den Spielern dann auf den Zahn fühlen, so nach dem Motto, findest du dich mit dieser Rolle ab oder nicht? Und ich glaube, wenn er da ein falsches Zucken wahrnimmt, dann wird der Spieler halt nicht nominiert. Oder ne, er nimmt halt die Spieler dann wirklich in die Pflicht und sagst, du bist halt, sagen wir mal, Kaderplatz 18, du wirst nicht viel spielen. Kannst du damit leben oder nicht? Mich würde noch interessieren, was seine Vorgesetzten beim DFB zu diesem Interview sagen. Also das kannst du doch auch als Rudi Völler und Co. nicht geil finden.
Ja, das stimmt. Es gab sehr, sehr viele Reaktionen. Natürlich, wir haben ja vorhin auch schon SZ und AZ hier vorgelesen. Aber tatsächlich, hast vollkommen recht, das ist ein Punkt von Rudi Völler und den anderen DFBlern habe ich jetzt noch nichts gelesen.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, warum. Ich glaube, die könnten nicht viel Gutes dazu sagen zu diesem Interview.
Ja,
ach, aber Julian, was soll man sagen? Er ist ja immer noch ein junger Trainer, aber meine Güte, also das ist so offensichtlich, dass man das so nicht machen sollte, aus vielerlei Gründen. Es ist nicht zu verstehen. Er hat ja nun wirklich einen verantwortungsvollen Posten da beim DFB, dem muss er halt auch inhaltlich gerecht werden. Also weißt du, Jens, wir übertragen ja oft das, was wir hier besprechen, auch so ein bisschen auf die Arbeitswelt. Und da ist es doch genauso. Stell dir doch mal vor, was weiß ich, bei einer Versammlung von einem Unternehmen und der Chef schwadroniert dann so über einzelne Mitarbeiter und sagt, ja, hier, das machst du ganz gut, aber hier, das ist nicht so gut. Ne? Also ist auch klar, dass ich dann bei dem Projekt dann lieber auf den und den setze. Also ich meine, wie fühlt sich das an? Ist das wirklich eine gute Idee? Ich glaube weniger. Und das muss dem Nagelsmann eigentlich klar sein, dass das keine gute Idee ist.
Ja, und es gibt ja auch gerade im Fußball ja auch diese goldene Regel, dass man das eigentlich nicht macht. Schau dir die großen Trainer an, auch Jürgen Klopp, Pep Guardiola, das sind auch ja Trainer, die sich eigentlich immer vor ihr Team gestellt haben und gesagt haben, sowas klären wir intern. Und auch ein Vincent Kompany, guck mal, heute sagst du den Namen nicht, heute sag ich ihn. Ne? Also stell dir mal Vincent Kompany in so einer Rolle vor. Ja, dieses Interview hätte 7,5 Minuten gedauert und nicht 2 Stunden, wie es die Kicker-Redakteure da beschrieben haben. Ja? Also er hätte sich da überhaupt nicht in die Karten schauen lassen und auch zu Recht.
Ja, richtig. Yeah, well, wir gucken mal, ob bis nächste Woche vielleicht noch weitere Reaktionen zu diesem Interview dann an die Öffentlichkeit kommen.
Ja, also spätestens ja dann zur Maßnahme irgendwie Ende März. Da werden ja dann alle wieder zusammensitzen, da wird auch Rudi vor Ort sein und da werden sie alle auf dieses Interview angesprochen werden.
Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt länger kein Doppelpass geguckt, Jens, aber vielleicht lohnt es sich da am Sonntag nochmal reinzugucken, denn ich könnte mir vorstellen, auch da wird dann heftig drüber diskutiert über dieses Interview.
Könnte man mal wieder machen. Dann sitzen dann Mario Basler und Stefan Effenberg zusammen und sprechen über Julian Nagelsmann, den sie ja sowieso gefressen haben. Ach, das wird herrlich.
Aber apropos gefressen, also Mario Basler kann ich mir eigentlich nicht mehr angucken. Ne? Also ich finde, das ist so ein dummes Gelaber die ganze Zeit. Ich habe neulich wieder ein Interview gesehen, was er irgendwie einer Dame da im SWR gegeben hat.
Oh, das war aber gut.
Ja, aber wo es dann unter anderem über Frauenfußball geht, wo sie ihn selber zitiert hat, wie abfällig er sich über den Frauenfußball geäußert hat. Und da siehst du eben, dass Mario Basler kein weiser Mensch ist, der sich selbst widersprechen kann.
Aber warte mal, und die Redakteurin, das fand ich gut, die Redakteurin hat dann gesagt, so zu Mario auch, ja, weißt du, besser einfach mal die Fresse halten.
Ja.
Das fand ich gut.
Das fand ich auch gut, aber
das
ich meine,
was ist eine Reaktion auch auf seinem Niveau, sagen
wir. Ja, genau, aber der Typ ist halt irgendwie so hängen geblieben, so in seiner Zeit und entwickelt sich einfach überhaupt nicht weiter und der will einfach immer nur Recht haben und macht's dann eben noch lauter und noch provokanter. Oh Gott, anstrengend.
Aber für 2 Stunden am Sonntagmorgen.
Ja, es spricht ja Gott sei Dank 2 Stunden her, das könnte ich mir dann nicht angucken, aber ja. Naja, ihr Lieben, bis dahin. Macht's doch gerne wie Julian Nagelsmann. Bleibt offen. Aber macht es vielleicht Maßen, ein bisschen schlauer als er. Bleibt an den richtigen Stellen auch einfach mal verschwiegen. Aber wie immer, bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.